Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Politikwissenschaftlerin Miranda Schröers von der TU München ist Expertin für internationale Klima- und Umweltfragen. Sie verfolgt den Weltklimagipfel in Glasgow gerade genau und verrät uns gleich, wie die Erfolgschancen stehen und wo der Hase im Pfeffer liegt.
Ehrlich gesagt, die Stimmung ist nicht besonders positiv zum Moment. Die großen Players haben nicht viel geliefert in die Vorfeld zu der Diskussion.
Zu dieser Einschätzung passt, dass die globalen Treibhausgasemissionen 2020 wieder deutlich gestiegen sind. Der Rückgang während der Corona-Pandemie war also nur temporär. Auch dazu gleich mehr. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir auf den Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Gestern Nachmittag wurde nämlich bekannt, dass bei den klinischen Zulassungsstudien geschlampt worden ist. Eine Whistleblowerin erzählte dem British Medical Journal, an 3 von 153 Studienstandorten sei gegen wichtige Qualitätsstandards verstoßen worden. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat sich kundig gemacht und ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Volkert, welche konkreten Vorwürfe stehen da im Raum?
Also die richten sich nicht direkt gegen BioNTech oder Pfizer, sondern gegen das Subunternehmen Ventavia, das für Pfizer einen Teil der Zulassungsstudie in Texas organisiert hat. Das ist üblich, dass solche Dienstleister die Umsetzung der großen Studien vor Ort übernehmen. Und Ventavia wirbt auf der Internetseite, dass es den Weg für eine neue Medizin bahnt. Und in diesem Fall hat das Unternehmen wohl eine Abkürzung genommen. Das berichtet zumindest die Studienexpertin Brooke Jackson, die von Ventavia für die BioNTech/Pfizer Studie eingestellt wurde.
Und woran macht die genannte Whistleblowerin ihre Kritik fest?
Ja, sie hat eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten dokumentiert. Zum Teil wurden die auch von anderen Mitarbeitern anonym gegenüber dem British Medical Journal bestätigt. Ich greife hier mal zwei heraus. Auf den Patientenblättern wurde verzeichnet, ob die Teilnehmer den Impfstoff bekommen hatten oder nur ein Placebo. Damit war die Verblindung löchrig und die ist für die Objektivität von Studien wirklich entscheidend. Problematisch ist auch, dass Nebenwirkungen, anders als im Studienprotokoll festgelegt, nicht direkt nachgegangen worden. Daneben gab es noch weitere kleinere Probleme. Brooke Jackson hat das alles im Unternehmen angesprochen, nichts ist passiert und dann hat sie alles im September 2020 der zuständigen Federal Drug Administration gemeldet. Daraufhin wurde sie dann von Ventavia entlassen.
Das alles ist jetzt also weit über ein Jahr her. Was hat die FDA denn daraufhin gemacht?
Also die Behörde hat sich telefonisch bei Brooke Jackson gemeldet, um weitere Details zu erfahren. Bei Ventavia rechnete man daraufhin mit einer Kontrolle, aber die kam nie. Und diesen August hat die FDA einen Bericht zur Zulassungsstudie des Corona-Vakzins von BioNTech/Pfizer veröffentlicht. Danach wurden nur 9 der 153 Studienstandorte überprüft und die 3 von Ventavia, die waren da überhaupt nicht dabei. Da fragt man sich natürlich, warum nicht? Und das British Medical Journal merkt dazu an, dass die FDA generell nur sehr stichprobenartig prüft und das oft erst nach Monaten, weil es an Personal fehlt. Gegenüber dem Science Media Center in Deutschland sagte Professor Oliver Cornelli, der in Köln selbst viele klinische Studien durchführt, dass die Behörden hierzulande anders als in den USA sehr häufig kontrollieren. Und die europäische Zulassungsbehörde EMA, die hat auf Anfrage angekündigt, den Vorwürfen nachzugehen. Auch BioNTech will hier nachhaken.
Okay, also diese Fehler sind offenbar passiert, die Daten in die Zulassungsstudien eingeflossen. Bestehen denn deshalb jetzt Zweifel an der Wirksamkeit oder Verträglichkeit des Vakzins von BioNTech/Pfizer?
Nein, also da sind sich alle Experten einig und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat Ventavia nur etwa 1000 der rund 44.000 Teilnehmer der Zulassungsstudie betreut. Das sind ein bisschen mehr als 2%. Das Gesamtergebnis wird von den möglichen Fehlern nicht beeinflusst. Und die EMA schreibt, obwohl die Anschuldigungen schwerwiegend sind, ziehen sie die Sicherheit, Effektivität und Qualität des Impfstoffs selbst nicht in Zweifel. Und zum Zweiten hat sich ja seit der Zulassung in vielen weiteren Studien bestätigt, dieser mRNA-Vakzin, das schützt trotz der Impfdurchbrüche sehr gut vor schweren Verläufen. Nach aktuellem Stand tut es das in 90% der Fälle und schwere Nebenwirkungen nach der Impfung sind extrem selten.
In den USA ist der Impfstoff von BioNTech/Pfizer gestern ja auch offiziell für Kinder ab 5 Jahren freigegeben worden. Geben die jetzt aufgedeckten Unregelmäßigkeiten bei der Zulassung denn da jetzt irgendwelchen Anlass zur Sorge?
Also ich habe mal ins Studienregister Clinical Trials geguckt und danach ist es tatsächlich so, dass einer dieser 94 Standorte für die Zulassungsstudie für die 5- bis 12-Jährigen tatsächlich von Ventavia organisiert wird. Ob die Probleme noch immer bestehen oder ob Ventavia inzwischen mehr Personal eingestellt hat, um alle Qualitätsstandards zu erfüllen, niemand weiß das. Aber auch bei dieser Studie dürften eventuelle Probleme das Gesamtergebnis kaum verzerren und die Europäische Zulassungsbehörde wird ganz sicher ganz genau auf die Daten von Ventavia gucken. Und nach meiner Einschätzung, wenn die EMA die Zulassung für Kinder ab 5 erteilt, dann kann man ihrem Urteil trauen, dass der Impfstoff auch für diese Altersgruppe sicher und wirksam ist.
Volkert Wildermuth zur Kritik an einer Corona-Impfstudie von BioNTech/Pfizer, die zwar berechtigt ist, aber die Sicherheit und Wirksamkeit des Vakzins nicht in Frage stellt. Vielen Dank dafür. 2020 hat die Menschheit weniger Treibhausgase in die Luft geblasen als im Vorjahr. Schuld daran war aber leider keine Trendwende beim Klimaschutz, sondern die Corona-Pandemie. Laut dem neuen Bericht des globalen Kohlenstoffprojektes war das nur eine kurze Atempause für die Atmosphäre. Denn mittlerweile sind die CO2-Emissionen fast wieder so hoch wie vor Covid-19. Details von Volker Mrazek.
Im vergangenen Jahr hat die Welt 5,4% weniger Kohlendioxid ausgestoßen als 2019 vor Beginn der Corona-Krise. Doch offenbar war dieser Einbruch nur von kurzer Dauer. Schon in diesem Jahr dürften die CO2-Emissionen fast wieder das alte Niveau erreichen. Bis Ende Dezember sei mit einem Anstieg von 4,9% gegenüber 2020 zu rechnen. So Glenn Peters, einer der führenden Forscher im globalen Kohlenstoffprojekt.
Mich hat überrascht, wie schnell die Emissionen wieder steigen. Zumal sich der Verkehrssektor ja noch gar nicht vollständig erholt hat und es immer noch Reisebeschränkungen hier und dort gibt. Viele dachten 2020, wenn überhaupt, dann wird die Rückkehr zu früheren CO2-Zuwachsraten mehrere Jahre dauern.
Nach dem Bericht sind die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Erde Treiber der Entwicklung. China hat in diesem Jahr wieder mehr Kohle verbraucht als vor der Pandemie. Und auch Indien ist auf einen Kurs steigender CO2-Emissionen zurückgekehrt. Anders die Situation in den USA und in der EU. Auch sie werden in diesem Jahr zwar wieder mehr CO2 in die Luft blasen als 2020, aber weniger als 2019. Laut dem Report gehen ihre Emissionen tendenziell zurück.
Wir hatten gehofft, dass China um 2015 herum den Höhepunkt seiner Emissionen erreicht haben könnte. Das Land tut auch sehr viel beim Ausbau von Solarenergie und Windkraft, bei elektrischen Bussen und Autos. Aber Chinas Konjunkturhilfen konzentrieren sich häufig auf den Bausektor, auf Stahl- und Zementindustrie, und die verbrauchen nun mal viel Kohle. Diese Hilfspakete stimmen nicht mit den Klimazielen überein, die China eigentlich hat.
So wie mit der besonders klimaschädlichen Kohle verhält es sich auch mit fossilem Erdgas. Der weltweite Verbrauch dürfte in diesem Jahr sogar höher sein als im Vor-Covid-Jahr 2019. Corinne Le Curé sieht das ebenfalls kritisch. Sie ist Professorin für Klimaforschung an der University of East Anglia in Großbritannien und zählt ebenfalls zum Team des globalen Kohlenstoffprojektes.
Die Emissionen durch die Erdgasnutzung sind vor der Pandemie stark gestiegen und sie scheinen an diesen Trend jetzt wieder anzuknüpfen. Erdgas ist zwar nicht so klimaschädlich wie Kohle, aber bei seiner Verbrennung entsteht auch viel CO2. Besonders für eine Region wie Europa, wo Erdgas eine große Rolle spielt, ist das eine Herausforderung. Sie muss den Ausstieg aus seiner Nutzung zügig in Angriff nehmen, ganz genauso wie es bei der Kohle geplant ist.
Das globale Kohlenstoffprojekt hat nicht nur die Quellen von Kohlendioxid im Blick, sondern auch seine sogenannten natürlichen Senken. Das sind Ozeane und Landpflanzen, vor allem Wälder. Zusammen schlucken sie rund die Hälfte unserer CO2-Emissionen und das Jahr für Jahr. Doch wie es aussieht, nimmt ihre Aufnahmefähigkeit ab. Auch das ist im neuen Kohlenstoffreport für 2021 nachzulesen.
Aus Modellen leiten wir ab, dass die Senken bereits auf die globale Erwärmung reagieren. So ist die Aufnahmefähigkeit der Landpflanzen um 15% gesunken und die des Ozeans um 5%.
Die Richtschnur der internationalen Klimapolitik ist das Paris-Abkommen von 2015. Es sieht vor, die globale Erwärmung möglichst bei 1,5 Grad Celsius aufzuhalten. Um das zu schaffen, darf nur noch eine gewisse Restmenge CO2 in die Luft entweichen. Der neue Report taxiert sie auf 420 Milliarden Tonnen und warnt, mit neu erstarkten Emissionen wie 2021 sei dieses Budget schon in 8 Jahren vollständig ausgeschöpft. Zeit zum Handeln bleibt also nur noch sehr, sehr wenig.
Ein Beitrag von Volker Mrazek war das. Für die Unterhändler beim Weltklimagipfel in Glasgow sind das natürlich keine guten Nachrichten. Dabei ist der Druck auf dem Kessel dort auch so schon hoch. Denn die Weltenergieagentur hatte ja kürzlich ausgerechnet, mit den derzeitigen Zusagen zur Reduktion von Treibhausgasen schaffen wir bis 2050 nur eine Verringerung um 40%. Die allermeisten Länder müssten bis dahin aber schon komplett klimaneutral sein, wenn wir die schlimmsten Folgen der Erderwärmung noch verhindern wollen. Wie stehen die Chancen in Glasgow, einen großen Schritt voranzukommen? Das habe ich vor der Sendung die US-Amerikanerin Miranda Schroers gefragt. Sie ist Professorin für Umwelt- und Klimapolitik an der TU München und berät seit vielen Jahren Regierungen weltweit beim Klimaschutz. Hier ihre Antwort.
Die ersten Signale sind gemischt. Man merkt, da sind ein paar positive Entwicklungen, zum Beispiel die Entscheid, was mehr als 100 Länder schon unterschrieben haben, dass man die Emissionen von Methan vermindern wird. Oder dass Richtung 100 Länder haben auch einen Pakt zum Ende der Entwaldung auch unterschrieben. Das sind positive Nachrichten. Aber wenn man fragt, schaffen wir es, schaffen wir Klimaneutralität bis 2050, schaffen wir eine 1,5 Grad Temperaturbremse, das ist immer noch sehr, sehr offen. Und ehrlich gesagt, wenn man merkt, dass der Präsident Xi Jinping von China ist nicht nach Glasgow gefahren, US-Präsident Biden ist nach Glasgow gekommen, aber ohne Rückenstärkung von des US-Kongress, und dass viele Länder zeigen sich nicht bereit, große neue Schritte zu nehmen. Zum Moment sieht es noch nicht so gut aus.
Sie haben US-Präsident Joe Biden schon angesprochen. Auf dem ruhten ja große Hoffnungen. Man hoffte mit seinem Einzug ins Weiße Haus, gibt es eine neue Dynamik bei internationalen Klimaverhandlungen. Jetzt steht er aber innenpolitisch weitgehend ohne Rückhalt da und ist mehr oder weniger, Sie sagten es schon, mit leeren Händen nach Glasgow gereist. Ist das eine Hypothek für diese Konferenz gleich zum Auftakt?
Mit Biden haben wir mindestens einen Präsident in den USA, der das Klimawandel als sehr großes Problem anerkannt, und er versucht auch, der US-Politik in eine neue Richtung zu steuern. Aber man merkt, dass der US-Kongress ist so zerschritten, der 50-50 Gewichtteilung zwischen den Republikanern und den Demokraten machen Fortschritten in den USA sehr, sehr schwierig. Und die Hoffnung war, dass Biden würde nach Glasgow mit einem neuen Infrastrukturpaket mit viel Klimamaßnahmen, zum Beispiel Infrastruktur für Elektroautos, Unterstützung für den Ausbau der erneuerbaren Energien und so weiter. Das ist bis jetzt noch nicht durch den Kongress. Und deshalb, alle Aussagen von Biden werden natürlich von anderen Ländern so angeschaut von, ja, haben sie wirklich das Macht, das durchzusetzen? Und das hakt. Das ist wahrscheinlich einer der großen Probleme in Glasgow zurzeit. Das ist es nicht klar, dass der US wirklich große Änderungen durchsetzen kann.
Das heißt, dass die USA nicht der Motor dieser Klimakonferenz sein können. Wie sieht's mit China aus? Sie haben auch schon da gesagt, die Signale eher schwierig, weil der Präsident persönlich gar nicht anreist. Außerdem hat China angekündigt, bis 2030 erstmal weiter wirtschaftlich stark wachsen zu wollen, inklusive wachsender CO2-Emissionen. Welche Signalwirkung geht von solchen Aussagen im Vorfeld so eines Gipfels aus?
Leider ist das auch ein riesiges Problem. China ist natürlich der weltgrößte emittierende Treibhausgasland, und die Bevölkerung steigt immer noch in China. Der Wunsch auf weitere wirtschaftliche Wachstum, das kann man gut verstehen. Aber das Problem für China ist, dass die sind immer noch sehr, sehr abhängig auf Kohle. Die verbrennen 60, 50, 60% Kohl für ihren Strom und das emittiert natürlich wahnsinnig viel Treibhausgasen. China hat aber schon vor 2 Jahren ein Net-Zero-Ziel für 2060 eingerichtet. Die möchten klimaneutral bis 2060 werden. Und die haben gesagt, die würden mindestens bis 2030 ihre Emissionen peaken lassen. Aber ob die das früher machen können, ne? Das ist wirklich, wo es hakt. Wir möchten eigentlich, dass China schneller als 2030 die Emissionen senken wird, weil die sind solche große Emitter weltweit. Positiv ist, dass China baut immer noch mehr erneuerbare Energien aus und die haben ein Ziel für 2030 zweimal so viel erneuerbare Energien Kapazität zu haben wie jetzt, Richtung 1200 Gigawatt. Und das wird dann 10-mal so viel sein, als Deutschland zurzeit hat. Das ist wohl positiv, aber es ist nicht genügend. Kohle, das ist, wo es hakt. Wir brauchen weltweit ein Abkommen, wo man wirklich alle Länder so schnell wie möglich aus dem Kohle kriegt. Und das ist auch ein Thema hier für Europa, auch hier in Deutschland. Unsere Abhängigkeit an Kohle ist eine der größten Verursacher, die ganze Klimawandel.
Sie haben das Stichwort Deutschland und Europa schon genannt. Wir sehen uns ja gerne als Vorreiter beim Klimaschutz. Wenn es drauf ankommt, wird aber dann doch auch nicht immer ausreichend geliefert. Also die zum Erreichen des Pariser 1,5-Grad-Ziels notwendige Halbierung der Emissionen bis 2030, die scheint auch in Europa ja nicht greifbar zu sein. Wie müsste Europa agieren und was noch auf den Tisch legen, damit wir da noch hinkämen?
Ja, für Europa tatsächlich haben wir in den letzten Jahren schon Versuche gesehen, die Ziele zu schärfen mit dem Green Deal und so weiteres. Aber wo es wirklich hakt, ist die Frage, wie schaffen wir einen schnelleren Ausstieg aus dem Kohle und eine schnellere Transportwende und wie schaffen wir mehr im Bereich Gebäudesektor.
Schauen wir noch auf Australien. Die haben ja kurz vor Beginn des Gipfels Schlagzeilen gemacht, weil der Premierminister verkündete, wir werden bis 2050 klimaneutral. Was er nicht verkündete, war, wie das gehen soll. Er hat auch keine irgendwie wirkungsvollen Klimaschutzmaßnahmen ergriffen. Führen solche leeren Versprechen nicht diesen ganzen Klimadiplomatie-Prozess so ein bisschen ad absurdum, wenn leere Worte so ungestraft durchkommen?
Ja, tatsächlich eine große Frage. Australien ist einer der größten Exporte von fossilen Energien auch an China. Ein großer Anteil von der Kohle, was China konsumiert, kommt aus Australien. Und obwohl Australien hat zum letzten positiv gesagt, dass die würden nicht große neue Kohleprojekte voranbringen, die möchten Gasinfrastruktur ausbauen. Statt viel stärker in die erneuerbare Energien zu steigen, die steigen immer noch Richtung fossile Energien. Es ist deshalb wirklich wichtig, dass international der Ausstieg aus der fossilen Energie als höchste Priorität gesetzt wird. Aber um das zu schaffen, und ich glaube, das ist, woran es auch hakt, wir haben vielleicht bisher nicht genügend Fokus gesetzt auf, was für andere Möglichkeiten haben wir. Es ist nicht nur der Ausbau der erneuerbaren Energien. Es ist auch Fragen wie, wie schaffen wir mit Digitalisierung mehr Smart Communities, Smart Transport? Wie können wir mit künstlicher Intelligenz die Energieeffizienz verbreiten und damit auch neue Jobs entwickeln? Ich glaube, viele Länder, die so abhängig auf die fossile Energie, entweder Export oder Import stehen, wir müssen andere Möglichkeiten zeichnen, dass wir würden in eine viel modernere industrielle Welt neue Jobs schaffen können. Aber viele Länder sehen das nicht, noch nicht. Und vielleicht müssen wir international viel stärker in diese Richtung denken.
Sagt Miranda Schröer. Sie ist Professorin für Umwelt- und Klimapolitik an der Technischen Universität München. Für die Wissenschaftsmeldung vom Tag ist jetzt Magdalena Schmude hier bei mir im Studio.
Schwarze Löcher könnten sich mit dem Universum ausdehnen. Zu diesem Schluss kommen Astronomen aus den USA in den Astrophysical Journal Letters. Große schwarze Löcher entstehen, wenn zwei kleinere schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Doch diese Theorie kann nicht erklären, warum es entsprechende Objekte gibt, die die 50- bis 100-fache Masse der Sonne haben. Die Forschenden vermuten deshalb einen Fehler im System. Bei Modellen für schwarze Löcher werden diese in einem Universum dargestellt, das sich nicht ausdehnt. Weil die Verschmelzung von Löchern im Weltall aber Milliarden Jahre dauern kann, verfälscht diese Annahme die Ergebnisse, so die Vermutung. Simulierten die Wissenschaftler dagegen die Kollision zweier schwarzer Löcher in einem sich ausdehnenden Universum, wurden beide währenddessen größer. Durch die Verschmelzung entstanden dann schwarze Löcher, die ebenso groß waren wie die größten bisher beobachteten.
Große Bartenwale fressen dreimal so viel wie bisher gedacht.
Und düngen dann mit ihren Ausscheidungen entsprechend stark das Ökosystem der Meere. Die Nährstoffe aus den Exkrementen der Wale bleiben in den oberen Wasserschichten und dienen dort vor allem dem Phytoplankton als Nahrung. Das berichten US-amerikanische Meeresbiologen im Fachmagazin Nature. Die Wissenschaftler hatten mehr als 300 Bartenwale im Atlantik, Pazifik und dem Antarktischen Ozean mit Ortungstags versehen, um ihren Aufenthaltsort bestimmen zu können und ihre Nahrungsaufnahme zu verfolgen. Dabei zeigte sich, dass bisherige Studien den Appetit der Wale deutlich unterschätzt hatten. Pro Tag nehmen die Wale zwischen 50% und 30% ihrer Körpermasse an Nahrung zu sich, zum größten Teil Krill.
Eine Infektion mit dem Coronavirus kann Gefäßschäden in der Lunge verursachen.
Das haben spezielle dreidimensionale Röntgenaufnahmen gezeigt, die Forschende der Medizinischen Hochschule Hannover aufgenommen haben. Die neue Technik hat eine so hohe Auflösung, dass auch kleinste Blutgefäße mit 5 Mikrometer Durchmesser abgebildet werden können. So lässt sich erkennen, dass in den feinsten Verästelungen des Lungengewebes Schäden entstehen, durch die zwei eigentlich getrennte Blutsysteme an vielen Stellen verbunden werden. Der Lungenkreislauf, der für die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff zuständig ist, und das System, das das Lungengewebe selbst durchblutet. Durch den Kurzschluss funktioniert die Sauerstoffversorgung des Körpers nicht mehr richtig, schlussfolgern die Wissenschaftler im American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Zweisprachigkeit ist für unser Gehirn keine große Sache.
Denn das Gehirn nutzt wohl den gleichen Mechanismus, um Wortkombinationen zu verarbeiten. Und zwar unabhängig davon, ob die Kombinationen aus zwei Wörtern derselben oder aus Wörtern von zwei verschiedenen Sprachen bestehen. Das zeigen Untersuchungen der Hirnaktivität von Menschen, die mit den Muttersprachen Englisch und Koreanisch aufgewachsen sind. Sie sollten zuordnen, ob die jeweiligen Wortkombinationen zu einem Bild passten, das ihnen anschließend präsentiert wurde. Im Fachmagazin eNeuro schreiben zwei Linguistinnen der New York University, dass dem Gehirn dabei wohl gar nicht auffällt, wenn es zwischen den Sprachen wechselt.
Durch die Corona-Pandemie ist die Lebenserwartung in den meisten Industriestaaten im Jahr 2020 gesunken.
Am stärksten sank die Lebenserwartung mit 2,3 Jahren für Männer und 2,1 Jahren für Frauen in Russland, gefolgt von den USA mit einem Rückgang um 2,3 Jahre bei Männern und 1,6 Jahre bei Frauen. Auch in Deutschland sank die durchschnittliche Lebenserwartung für beide Geschlechter um etwa ein halbes Jahr. Die Analyse eines internationalen Teams aus Epidemiologen und Demografen ist im British Medical Journal erschienen.
Sternzeit 4. November. Uranus, der neue Planet und das Haarpuder. Heute Nacht erreicht der 7. Planet des Sonnensystems seine beste Stellung des Jahres. Uranus steht im Sternbild Widder und ist schon in einem kleinen Fernglas auszumachen. Wegen seiner großen Entfernung von fast 3 Milliarden Kilometern erscheint Uranus als Lichtpunkt. Erst in größeren Amateurteleskopen fällt der Planet als winziges Scheibchen auf. In der Antike waren nur die 6 Planeten bis zum Saturn bekannt. Der neue Planet war die erste Erweiterung des traditionellen Weltbildes. Seine Entdeckung 1781 durch Wilhelm Herschel war eine Sensation. Dabei war Herschel nur der Erste, der Uranus beobachtet und dabei bemerkt hat, dass er kein Fixstern ist. Wie sich später herausstellte, hat schon fast 100 Jahre vor Herschels Entdeckung John Flamsteed Uranus mehrfach beobachtet. Aber er hat ihn stets als Stern 34 Tauri in seine Karten eingetragen. Geradezu tragisch ist der Fall des französischen Astronomen Pierre-Charles Lemonnier. Er hat Uranus nicht weniger als 12 Mal beobachtet. Sein Kollege François Arago höhnte, dass Lemonnier schon 12 Jahre vor Herschel die Planetennatur des Uranus erkannt hätte, wenn seine Journale nicht ein Bild des Chaos gewesen wären. Eine der Beobachtungen des Uranus stand, so Arago, auf einer Papiertüte geschrieben, welche ehedem Haarpuder enthielt. Lemonnier hat seine Chance verpasst. Er ist heute bestenfalls noch Experten bekannt. Herschel dagegen hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern der Astronomie sicher, dank Uranus.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Auch Russland will jetzt klimaneutral werden, aber erst bis 2060. Hintergründe in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Ich gebe jetzt einfach mal einen Stieglitz zu verkaufen. Das ist einfach nur bei Google.
Wer Wildvögel fängt und verkauft, macht ein gutes Geschäft. Auf sein Körpergewicht gerechnet, bringt ein Stieglitz so viel ein wie Cannabis.
Das sind ja schon mal 155 Anzeigen, die das Wort Stieglitz enthalten. Das zeigt erstmal schon, es gibt einen großen Markt für Stieglitze, für lebende Stieglitze.
Auf den Schutz der Vögel nehmen die Hehler dabei wenig Rücksicht.
Es ist eine sehr schmerzhafte Prozedur, muss man auch sagen. Geht auch nicht selten mit Verletzungen des Vogelfußes einher.
Stille im Wald. Über illegalen Vogelfang in Deutschland. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.